Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die SPD-Politikerin Sawsan Scheibli gehört zu den Menschen, bei denen Morddrohungen und Hassbotschaften nicht die Ausnahme sind, sondern leider die Regel. Die ehemalige Staatssekretärin im Berliner Senat bekommt fast täglich Hassnachrichten, seit sie sich öffentlich bei Twitter äußert. Scheibli ist Opfer einer neuen Form der Cybergewalt, die sich in besonderer Härte gegen Frauen, Menschen in Armut, gegen Andersgläubige, gegen Politikerinnen und Migrantinnen richtet. Was das mit einem macht, wie sie damit umgeht und wie wir alle dem Hass im Netz entgegenwirken können, darüber hat Scheibli jetzt ein Buch geschrieben, Laut. Warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können, heißt es. Zu unserem Interview vor der Sendung kam sie nicht allein. Scheibli kommt zu bestimmten Terminen nur noch mit Polizeischutz. Und ich habe sie gefragt, was das mit ihr, mit ihrem Alltag macht.
Ich würde sagen, dass ich mich auf jeden Fall sicherer fühle, wenn ich begleitet werde. Aber natürlich ist es so, dass man das für sein Leben nicht möchte. Ich würde auch lieber frei und sicher durch meine Heimatstadt laufen, ohne ständig das Gefühl zu haben, es könnte jetzt was passieren.
Und da sind wir beim Thema Ihres Buches. Wann wird aus Gewalt im Netz reale physische Gewalt? Und wie?
Wir haben spätestens mit dem Mord an Walter Lübcke ja gesehen, dass Hass im Netz töten kann. Aber es gibt etliche Beispiele, weitere Beispiele von Kommunalpolitikerinnen, Henriette Reker und viele andere, die angegriffen wurden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was alles noch passieren muss, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt, um zu erkennen, dass Hass im Netz eben keine Bagatelle ist, sondern dass Hass im Netz digitale Gewalt ist und am Ende Hass im Netz auch töten kann.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben aufgehört zu zählen, wie viele Shitstorms Sie schon hatten. Was passiert mit Ihnen, wenn mal wieder einer über Sie hereinbricht?
Es gibt schon einen qualitativen Unterschied. Während der erste Shitstorm mich brutalst getroffen hat und ich wusste, wie ich damit umgehen soll, weil man auch denkt, das hört jetzt gar nicht mehr auf, gehe ich heute deutlich entspannter vielleicht damit um. Zumindest weiß ich, es hört auf. Und natürlich ist das so, man verfolgt dieses Schauspiel auf dem Handy und häufig lege ich es dann wieder beiseite und dann nehme ich es wieder in die Hand und dann lege ich es wieder beiseite und ich merke schon auch immer noch so ein bisschen Herzrasen, vor allem am Anfang, und einen höheren Puls. Ja, das geht dann aber inzwischen viel kürzer und dann ist es auch nach einem Tag wieder vorbei, auch wenn der Shitstorm vielleicht länger als einen Tag geht.
Warum trifft es offenbar häufiger Frauen, häufiger Migrantinnen, die erfolgreich sind, die laut sind wie Sie?
Naja, es gibt halt, es gibt ja inzwischen rechte Netzwerke, die es darauf anlegen, unsere Demokratien ins Wanken zu bringen. Und selbstbewusste, sichtbare Frauen sind eine Bedrohung für sie. Und deswegen sind Frauen überproportional oft von Hass betroffen. Und es gibt Studien und Experten, die belegen, dass der Hass dann auch zunimmt, wenn man migrantisch ist, muslimisch ist, jüdisch, lesbisch oder was auch immer als Identität dazukommt. Also ein weißer Mann bekommt weniger Hass ab als eine weiße Frau weniger als eine schwarze und so weiter. Also der Hass potenziert sich, wenn man noch unterschiedliche Identitäten mitträgt. Und das ist bei mir dann halt ganz häufig eine Kombination aus ganz vielen menschenverachtenden Ideologien, weswegen ich auch es wichtig finde, dass Leute wie ich auch laut und sichtbar sind und auch nicht aufhören, sich gegen diesen Rassismus und Sexismus und Klassismus zu wehren.
Wie wehren Sie sich?
Na, indem ich zum Beispiel meine Reichweite auf Twitter heute nutze, Ich habe über 120.000 Followerinnen auf Twitter und auf Instagram auch nochmal, ich glaube, gut über 10.000. Und diese Reichweite nutze ich, indem ich laut bin, indem ich mich zu Themen positioniere, die mir am Herzen liegen und wo ich das Gefühl habe, eine Stimme zu haben und auch gehört zu werden. Und das sind Themen wie eine plurale, diverse Gesellschaft, antimuslimischer Rassismus, aber auch die internationale Politik und die Zustände in der Welt, die mich bewegen. Und wenn ich das Gefühl habe, da passiert was schief läuft und es ist ein Missstand, dann bin ich laut. Dann schreibe ich dazu und positioniere mich.
Hilft es, laut zu bleiben, um auch mit diesem Hass umzugehen?
Auf jeden Fall ist für mich Rückzug keine Option und keine Alternative, weil dann hätten die Haterinnen ja gewonnen. Und ich weiß heute ja auch, dass es nicht um mich als Hossan Şebli, als Person geht. Die Leute kennen mich ja nicht. Sondern sie greifen die Werte an, für die ich stehe. Wie eben eine plurale, diverse Gesellschaft, wie die Gleichberechtigung und die Gleichstellung. Und deswegen möchte ich ja mit meinem Buch auch dafür werben, dass die Leute erkennen, dass der Hass gegen Einzelne nicht nur die einzelne Person etwas angeht, sondern er geht uns alle etwas an. Er macht was mit unserer Gesellschaft. Am Ende trifft es den Kern unserer Demokratie, wenn immer mehr Menschen und vor allem auch Frauen sich zurückziehen aus dem politischen Geschäft in der Kommune, vor allem, weil sie den Hass nicht mehr ertragen, weil sie sich allein fühlen. Und dann hat das schon sehr stark was mit unserer Demokratie zu tun.
Nun ist das Thema ja nicht mehr ganz neu, Hass im Netz, Hate Speech. Warum tut der Staat, warum tun die Strafverfolgungsbehörden nicht ansatzweise genug, um das zu ahnden?
Ja, wir haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, jetzt auch mit der Novelle in Deutschland und mit dem Digital Services Act in Europa, zwei gute Schritte, um juristisch die Plattform zu regulieren. Also es geht darum, die Social-Media-Plattformen dazu zu bringen, den Hass zu löschen, ihre Moderation von Inhalten zu verbessern, transparent zu sein, Daten herauszugeben etc. Nur was fehlt, ist die konsequente Umsetzung dessen. Also wir haben das Gesetz, aber es fehlt die Umsetzung. Ich erlebe immer wieder Richter, die Hass als Meinungsfreiheit bewerten. Ich glaube, es fehlt auch an dieser Stelle eine ganze Portion an Sensibilisierung über die Gefahren von digitaler Gewalt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen digitaler Gewalt online und der realen Gewalt im analogen Leben. Es ist aber so, dass wenn Sie jemanden auf der Straße sehen, der zusammengeschlagen wird, dann rufen Sie mindestens die Polizei. Und wenn Sie es nicht tun, da machen sie sich strafbar, weil das unterlassene Hilfeleistung ist. Aber im Netz ist es so, dass wir jeden Tag beobachten, wie tausende Menschen, Millionen auf der Welt, digitale Gewalt erleben, brutalst geschlagen werden im Netz und wir trotzdem schweigen. Da passiert nichts. Und hier muss was passieren. Die Justiz muss sensibler mit diesem Thema umgehen. Es braucht Fortbildung in der Justiz, aber auch in der Polizei. Und es braucht eine konsequente Umsetzung der Gesetze, die wir haben.
Und Sie selbst haben das auch schon erlebt bei Gericht, dass Richter gesagt haben, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur im Netz passiert.
Absolut. Ich habe jetzt wieder einen Fall, wo eine Richterin entschieden hat, dass eine übelste Beleidigung mir gegenüber, ich möchte sie nicht reproduzieren, eine übelste Beleidigung von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und das ist wirklich fatal. Es ist brandgefährlich, weil es den Haterinnen so viel Macht und Kraft gibt, einfach ihrem Hass freien Lauf zu lassen, weil sie am Ende ja wissen, dass sie dafür nicht bestraft werden. Das ist gefährlich.
Renate Künast musste bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Hat ihr Urteil oder das Urteil jetzt vielleicht noch was verändert, dass man das eben nicht hinnehmen muss?
Also wir gehen jetzt mit dem Fall, den ich beschrieben habe, wo eine Richterin entschieden hat, dass Hass gegen mich von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wir gehen in Berufung und wir beziehen uns auch auf das Urteil von Renate Künast. ich glaube schon, dass es damals eine Signalwirkung hatte und dass es wichtig ist für jetzt Verfahren wie meins und andere, damit die Justiz erkennt, wie wichtig es ist, auch hier Zeichen zu setzen und dass die digitale Welt kein rechtsfreier Raum ist.
Sie beschreiben digitale Gewalt als humanitäre Krise in dem Buch. So haben Sie ein Kapitel überschrieben. Was können wir alle tun, um diese humanitäre Krise zu lösen oder abzumildern?
Ein erster Schritt wäre, das Schweigen zu brechen. Wenn ich sehe, dass im Netz eine Person von Hass und digitaler Gewalt betroffen ist, wäre es wichtig, sich solidarisch zu zeigen. Ich muss es nicht sofort öffentlich machen, weil ich habe totales Verständnis, wenn Leute sagen, ich habe Angst, am Ende selbst Hass abzubekommen. Ich ertrage das nicht, bin nicht resilient genug. Aber wichtig wäre es in dem Moment vielleicht eine direkte Nachricht im nicht öffentlichen Bereich an die Betroffenen zu schicken. Viele haben da ja über Messenger auf Instagram kann man viele Leute erreichen. Oder manche haben ihre Direktnachrichten bei Twitter auf, so wie ich. Man kann immer eine solidarische Nachricht hinterlassen. Und die Betroffenen sehen es und nehmen es wahr. Und es ist wichtig für sie, um stehen zu bleiben und sich von dem Hass eben nicht klein zu kriegen. Und vielleicht ist man dann so weit, dass man auch öffentlich Solidarität bekommen kann. Und im dritten Schritt vielleicht noch weiter, indem man einen eigenen Account hat, wo man sich auch selbst positioniert, nicht nur reagiert, sondern selbst positioniert, für eine demokratische Welt, in der wir eben Rassismus und Hass nicht einfach so tolerieren.
Also es geht um Zivilcourage.
Es geht am Ende um Zivilcourage. Es geht darum, also ich habe als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, war ich ja 5 Jahre, habe ich erlebt, wie unglaublich lebendig die Zivilgesellschaft in Deutschland ist. 29 Millionen in diesem Land engagieren sich für andere, für was Gutes, für die Umwelt, für Migrantinnen, für Kinder, für Tiere, für so vieles. Und ich würde mir wünschen, dass diese 29 Millionen erkennen, dass ihr Engagement so unglaublich wichtig ist, auch im Netz. Dass sie keinen Unterschied machen zwischen dem Engagement in der realen Welt und in der digitalen Welt. Und dass sie auch dort Engagement zeigen.
Hate Speech ist echte Gewalt und wir müssen und können als Gesellschaft was dagegen tun, sagt die SPD-Politikerin Sasan Schäbli. Ihr Buch Laut ist Ende März bei Goldmann erschienen.